Alrighty, dann lehnen wir uns doch mal zusammen zurück und machen es uns so bequem wie möglich für eine eher unbequeme Folge. Und that's a big one for me. Deswegen fangen wir direkt mal an. Niemals sind wir ungeschützter gegen das Leiden, als wenn wir lieben, hat Freud einmal gesagt. Wenn wir lieben, dann kommt niemand unserem Herzen so nahe wie die Person, die wir lieben. Daraus kann sich leider automatisch ergeben, dass die Person, die wir am meisten lieben, auch die sein kann, die uns potenziell am meisten wehtut oder vielleicht sogar teilweise kaputt machen kann. Wenn ein Mensch in dein Herz kommt und dort Schaden anrichtet, dann ist das eine Sache. Wenn ein Mensch aber in deinen Kopf kommt, dann ist das eine andere Sache. Das ist potenziell die Sache mit der zerstörten Wahrnehmung. Unser Selbstkonzept, das sind Eigenschaften, Bedürfnisse, Gefühle, Überzeugungen und Verhaltensmuster, die uns ausmachen. Und dass wir diese mal in Frage stellen, das mag ein unabdingbarer Part unserer Selbstentwicklung sein. Aber wenn ein Mensch so in deinen Kopf gekommen ist, dass du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist und nicht mehr weißt, was ist richtig, bin ich überhaupt richtig so, wie ich bin? Dann ist das der Part, in dem nichts mehr in Ordnung ist. Zeit heilt alle Wunden, sagt man. Und vielleicht mag das auch so sein. Vielleicht setzt sich nach und nach ja das gebrochene Herz Stück für Stück wieder zusammen und irgendwann ist man wieder mutig genug, um erneut die Gefahr der Liebe einzugehen. Aber wenn deine Gedankenwelt in Trümmern gelassen wurde, dann steht jetzt auch erstmal harte Arbeit an. Die eigene Basis muss wieder Stein für Stein zusammengebaut werden. Lernen, der eigenen Wahrnehmung wieder zu vertrauen und sich von dem zu lösen, was einem eingeredet wurde. Weg mit den Glaubenssätzen, die einst nicht deine waren. Die innere kritische Stimme des Gaslighters für immer zu muten und anzufangen, wieder zu der Person zurückzukommen, von der du weißt, dass du sie bist. Und nicht mehr zu glauben, das zu sein, was dir einmal eingeredet wurde. Zu erkennen, dass es nicht das Richtigsein gibt und dass anders nicht schlecht ist. Für diese Folge habe ich eine Studie von Willis Klein herangezogen. In dieser Studie ist tatsächlich von Opfern und Tätern und tatsächlich auch Überlebenden die Rede. Und für einige möchte das auf den ersten Blick sehr drastisch sein. Aber es ist auch nicht zu beschönigen, Gaslighting ist tatsächlich eine sehr drastische Sache. Es ist eine Form des Missbrauchs, es zählt, um genauer zu sein, unter emotionalen Missbrauch und es fällt unter partnerschaftliche Gewalt. Daher stellt es für viele Betroffene eine traumatische Erfahrung dar, die teilweise nie ganz überwunden werden kann. Aber was ist überhaupt Gaslighting? Wieso passiert sowas überhaupt? Das Ziel von Gaslighting, und das kann ja auch oft unbewusst sein, ist, das Gegenüber und dessen Glauben zu destabilisieren. Durch diese Destabilisierung kann man das Gegenüber dann dazu bekommen, sich in einer gewissen Weise zu verhalten. Und dieses angepasste Verhalten kann dann für den Gaslighter zu egozentrischen Zwecken angepasst werden. Ein hauptsächliches, vielleicht auch unbewusstes Ziel hierbei ist es, dass der Täter sich von eigener Verantwortung frei macht. Aber wie genau äußert sich das eigentlich? Es gibt viele unterschiedliche Features sozusagen von Gaslighting. Ich habe jetzt hier mal die populärsten und am stärksten hervorgehobensten aus der Studie für euch zusammengefasst. Zum einen gibt es da die Isolation der Betroffenen. Das kann sich so äußern, dass das soziale Umfeld des Opfers schlecht geredet wird. So schlecht, dass sich das Opfer selber von diesen Menschen distanziert. Und das Problem, das damit einherkommt, ist, dass man dadurch dem Täter ja mehr oder weniger in die Karten spielt, denn dadurch kann vermieden werden, dass das soziale Umfeld das Opfer darauf aufmerksam macht, dass irgendwelche Verhaltensweisen in der Beziehung nicht ganz gesund ablaufen. Der Betroffene ist also in dieser Wertewelt des Täters gefangen. Des Weiteren haben wir Unvorhersagbarkeit, oft auch bekannt unter Hot-and-Cold-Verhalten. Dabei geht es um fluktuierendes Verhalten, also dass emotionale Extreme sich entweder lang- oder kurzfristig andauernd abwechseln, aber auch Widersprüche oder Inkongruenz in dem, was gesagt und getan wird. Dadurch kommt es bei den Betroffenen oft zu Anspannungszuständen oder auch Hypervigilanz, weil sie nie wissen, mit welcher Version der Person sozusagen sie es als nächstes zu tun haben werden. Ein weiteres Feature ist der Liebesentzug oder auch das Cold Shouldering. Dieser Liebesentzug wird tatsächlich als emotionale Bestrafung eingesetzt und füttert somit auch Schuldzuweisungen, also dass quasi das Opfer sich schuldig fühlt für diesen Liebesentzug. Und damit können wir auch direkt diesen Bogen spannen, zu diesem übergeordneten Ziel, eigene Verantwortung vermeiden zu wollen. Es kommt zu einer Verantwortungskonfusion. Wie das aussehen kann, will ich jetzt mal an einem Beispiel erklären, dass es nicht so abstrakt bleibt. Wir haben Luisa und Stella. Und Luisa ist verärgert oder sehr verletzt und enttäuscht über ein Verhalten, das Stella an den Tag gelegt hat und sucht dementsprechend die Konversation, den Austausch darüber mit ihr. Sie erzählt ihr also, was sie verletzt hat, was Stella in ihren Augen als Fehlverhalten gezeigt hat. Was jetzt passiert ist, dass Stella dieses Szenario um 180 Grad dreht und darauf folgen Anschuldigungen Luisa, also dem eigentlichen Gaslighting-Opfer. Stella macht dann solche Aussagen wie, ich müsste mich niemals so verhalten, ich hätte mich niemals so verhalten, wenn du nicht so und so wärst oder wenn du dich nicht so und so verhalten würdest. Das heißt, dieses Fehlverhalten, dieses verletzende Verhalten wird dann auf die Verantwortung von Luisa, die eigentlich das Gespräch über das verletzende Verhalten gesucht hat, geschoben. Des Weiteren kann sich Gaslighting auch auszeichnen durch Beleidigungen, Leugnungen und Lügen. Also generell ist in die Irre führen solche Aussagen wie, das habe ich so nicht gesagt, das hättest du sagen müssen, so war das gar nicht gemeint, du reagierst total über. Es kann aber auch tatsächlich zu Drohungen kommen. Also zum Beispiel, dass Regeln als Bedingungen für die Beziehung gestellt werden. Und ein gewisses Regelsetting ist ja auch ganz normal in Partnerschaften oder anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber hier wird das explizit eingesetzt, also in dem Sinne auch, dass diese Regeln asymmetrisch gelten, also dass das Opfer von Gaslighting viel schneller das auf die Goldwaage gelegt wird, das Verhalten, und gesagt wird, wenn das weiter so geht, dann muss ich mich von dir trennen, dann kann ich die Beziehung nicht weiterführen. Aber der Täter, der diese Regeln und Bedingungen aufstellt, hat vielmehr so einen Freifahrtsschein und sitzt da am längeren Hebel, weil wenn es zur Sprache kommt, dass er solches Verhalten oder sie solches Verhalten an den Tag gelegt hat, wird das natürlich dann wieder um 180 Grad gedreht oder runtergespielt. Fun Facts, die nicht so fun sind. Laut der Studie sind tatsächlich am meisten von Gaslighting betroffen Frauen, Minderheiten und LGBTQ+-Individuen. Das wird in der Studie darauf zurückgeführt, dass Gaslighting oft auf subjektiv wahrgenommenen Hierarchien basiert. Das kann natürlich auch durch solche sozialen Strukturen wie Rassismus, Diskriminierung oder Sexismus dann begünstigt werden. Dadurch erleben viele Menschen dann eine Hierarchie, eine Überlegenheit, und dieses Gefühl erleichtert in Anführungszeichen den Tätern dann das Gaslighting. Was genau es mit Hierarchien und Beziehungen zu tun hat und was man unter sogenannten parasozialen Beziehungen versteht, das werde ich euch in einer kommenden Folge dann noch näher bringen. Welche Konsequenzen hat Gaslighting für das Opfer? Wenn der Täter es also geschafft hat, dass das Opfer auch an die defizitäre eigene Erkenntnislage glaubt, dann kann dies natürlich zum eigenen Vorteil des Täters genutzt werden. Betroffene zweifeln an der eigenen Wahrnehmung und dem mentalen Wohlbefinden. Sie denken oft, dass sie verrückt geworden sind oder fühlen sich extrem wertlos und verwirrt, haben das Gefühl, einfach nicht sie selbst zu sein. Die Selbstwahrnehmung fühlt sich also zerstört an, und durch diese Abnahme des Selbstwertgefühls kann es auch oft in Depressionen und Angstzuständen enden. Eine weitere Konsequenz, die auch teilweise noch lange nach Beendigung der gaslightenden Beziehung anhält, ist Vorsicht und Misstrauen in andere Menschen. Betroffene sind sich dann einfach unsicher, ob andere Menschen in ihrem nahen Umfeld sie vielleicht auch einfach nur instrumentalisieren oder manipulieren wollen. Oft erfolgt daher dann auch weiterhin Selbstisolation. Ein vielleicht noch weiterer wichtiger Punkt zu erwähnen ist, dass es auch Partner, Partnerinnen gibt, die sich von Zeit zu Zeit auch verständlich, einsichtig und kooperativ zeigen. Das füttert dann genau dieses "Ich bin das Problemgefühl" der Betroffenen. Und egal, ob Einsicht da ist, wenn nicht genug Änderung erfolgt, egal ob absichtlich oder weil diese aus irgendwelchen Gründen nicht geleistet werden kann, der Preis zu bleiben, deine eigene mentale Gesundheit ist ein viel zu hoher. Oftmals kann auch gerade dieses Verhalten, dieses sich kooperativ und einsichtig zu zeigen, auch eine Art der Manipulation sein, um das Gegenüber quasi weiterhin an sich zu binden, weil man immer wieder mit so kleinen Hoffnungsschimmern gefüttert wird. Ich sehe doch, dass ich hier was verbessern kann. Ich sehe es doch ein, wie ich mich verhalte. Das macht natürlich diesen Absprung aus dieser Beziehung nochmal schwieriger, weil der Betroffene dann das Gefühl hat, okay, hier ist auf jeden Fall Änderungspotenzial da. Was kann denn laut Experten getan werden, um sich von Gaslighting zu erholen und das zu überwinden? Tatsächlich ist der erste wichtige Schritt laut Experten, dass man solche Beziehungen sofort verlassen soll, was aber natürlich der schwierigste Schritt von allen ist, denn das setzt ja voraus, dass man das erstmal erkennt und sich das selbst auch glaubt, dass es so ist. Um sich davon zu erholen, raten Experten zu Aktivitäten, die mit Interozeption und Achtsamkeit einhergehen. Denn es ist erwiesen, dass solche Aktivitäten im Zusammenhang mit der Klärung des Selbstkonzepts stehen. Das nennt man dann sogenannte Re-Embodying Activities. Da gehört zum Beispiel Yoga, Meditation, aber auch Sport oder in die Natur herausgehen dazu. Aber auch viele künstlerische Umsetzungen, zum Beispiel auch Journaling oder Schreiben. Es wurde auch nochmal betont, dass es wichtig ist, sich wieder unter Menschen zu begeben, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Gerade solche, die nicht die eigene Gefühls- und Gedankenwelt in Frage stellen. Kommen wir jetzt noch zum versprochenen Input. Wie bei allen psychologischen Themen ging auch an Gaslighting die Aufklärungsarbeit auf sozialen Kanälen nicht vorbei. Wie ich mit euch bereits in einem meiner Reels mal geteilt habe, bringen solche Inhalte sehr viel Positives mit sich, zum Beispiel Mental Health Awareness, Entstigmatisierung oder auch Austausch und Trost für Betroffene. Die Downside, dass das so breit getreten wird, ist vor allem das inflationäre Benutzen von Fachbegriffen, aber auch Selbstdiagnosen und Pathologisierung von menschlichen und ganz normalen Empfindungen und Beziehungsdynamiken. Durch dieses inflationäre Benutzen von Begriffen werden Betroffene nicht mehr ernst genommen, weil es ja dann heißt, das hat ja jeder jetzt, das ist ja ein Trend, das ist ja eine Modeerscheinung. Gerade deswegen, weil es inflationär benutzt wird, wird auf den sozialen Kanälen plädiert, dass man von Selbstzuschreibungen wie toxischen Beziehungen, narzisstischem oder emotionalem Missbrauch absehen soll. Und das schreite ich auch überhaupt nicht ab. Das sind keine Allrounder-Begriffe. Nicht jede nicht funktionierende oder dysfunktionale Beziehung ist eine toxische. Und nicht jedes Gegenüber, von dem ich mich schlecht oder unfair behandelt fühle, ist direkt narzisstisch. Für Opfer von Gaslighting ergibt sich meiner Meinung nach aber dadurch folgendes Problem. Gaslighting ist emotionale Gewalt. Und aus Studien geht tatsächlich auch hervor, dass es oftmals in Verbindung mit narzisstischem Missbrauch steht. Jemand, der gegaslightet wurde, ist in der eigenen Wahrnehmung immens destabilisiert. Auch lange nachdem diese Beziehungsdynamik verlassen wurde, zweifeln Betroffene immer noch daran, ob sie sich selbst überhaupt trauen können. Wenn jetzt also auf sozialen Medien plädiert wird, dass man nicht so schnell mit Begriffen übertreiben soll, ist das zwar per se eine wichtige Sache. Aber meine Sorge ist, dass sich das genau die Falschen dann zu Herzen nehmen. Nämlich diejenigen, für die es dringend notwendig wäre, zu erkennen und sich einzugestehen, dass sie Opfer von Gaslighting geworden sind. Wie gesagt, Experten sagen, es ist der erste wichtige Schritt, um das Selbst und das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung wieder aufzubauen, eben anzuerkennen, was einem passiert ist. Das ist für Menschen, die entweder noch die innere kritische Stimme des Gaslighters oder diese Plädoyers auf den sozialen Medien vor sich haben, dadurch dann eine enorme Herausforderung und Belastung. PsychologInnen sagen ebenfalls, dass in solchen Fällen gerade die eigene Empfindung und das eigene Bauchgefühl entscheidend ist. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe es mit Gaslighting zu tun, ist das erstmal das, was zählt, sagen sie. Nur ist das natürlich gar nicht so leicht, sich auf die Empfindung und das Bauchgefühl zu verlassen, wenn einem für lange Zeit eingeredet wurde, dass man diesem nicht vertrauen kann oder etwas damit falsch sei. Die Herausforderung ist einfach, dass es sich bei solchen Themen auch um subjektive Bereiche handelt. Auch gerade in der professionellen Einordnung von Psychotherapeutinnen gibt es hier keine starren Grenzen. Mein Herz blutet einfach nur für Betroffene, die langsam anfangen zu erwachen und zu erkennen, was ihnen passiert ist und dann immer wieder gegen eine Wand rennen oder quasi einen Maulkorb aufgezwungen bekommen. Nicht nur, weil sie sich selbst nicht sicher sind, ob sie sich trauen können, sondern eben, weil viel von außen gesagt wird, dass übertrieben wird und man sich einfach mit Selbstzuweisungen zurückhalten soll. Wie es auch in der systemischen Sichtweise so schön heißt, der Patient ist Experte. Kommen wir zum Lauf, dem Lesson of the Week. Es gibt nicht die eine richtige Wahrnehmung. Jede Wahrnehmung ist subjektiv. Und deshalb brauche ich auch nicht die Einwilligung oder Bestätigung von anderen Menschen. Es ist einfach genügend und valide, dass ich so fühle und wahrnehme, wie ich es tue. Ich darf mir das selbst zuschreiben.